Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Heute stellen wir Ihnen den Wallfahrtsort Fatima vor mit Pfarrer Clemens Maria Henkel, Pfarrer der deutschsprachigen Gemeinden in Lissabon und Porto, und er ist für die Seelsorge an den deutschen Pilgern im Marienwallfahrtsort Fatima zuständig. Heute am 13. Mai feiert die Kirche den Gedenktag unserer lieben Frau von Fatima. Fatima gilt als einer der wichtigsten katholischen Wallfahrtsorte in Europa. Er geht zurück auf die monatlichen Erscheinungen der Mutter Gottes in Fatima in Portugal vom 13. Mai bis 13. Oktober 1917 an die drei Hirtenkinder Jacinta, Lucia und Francisco. Zwei der Kinder, Jacinta und Francisco, sind im Kindesalter bereits vor rund 100 Jahren gestorben und Lucia hat am längsten gelebt, sie starb erst 2005. Die letzten Päpste waren alle selbst in Fatima. Johannes Paul II. Hat die Seherkinder selig und Papst Franziskus hat sie heilig gesprochen. Papst Benedikt betonte bei seiner Wallfahrt, die prophetische Bedeutung von Fatima ist nicht beendet. Das heißt, die Botschaft von Fatima ist immer noch aktuell und es lohnt sich, dass wir uns damit beschäftigen. Und das wollen wir heute tun. Wir betrachten die Ereignisse, die Botschaft und die Bedeutung von Fatima als Gnadenort, um auch Impulse für unser geistliches Leben zu erhalten. Wir sprechen dazu mit Pfarrer Clemens Maria Henkel. Er ist seit 2018 Pfarrer der deutschsprachigen Gemeinden in Lissabon und Porto und er ist für die Seelsorge an den deutschen Pilgern im Marienwallfahrtsort Fatima zuständig. Grüß Gott, Herr Pfarrer Henkel.
Ja, grüß Gott, guten Tag. Ich grüße Sie und alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Sie haben vor einigen Jahren rund um das 100-jährige Jubiläum von Fatima zwei Symposium dazu in Marienfried organisiert. War das praktisch schon die Vorbereitung auf Ihren späteren Dienst, auch wenn Sie es selber vielleicht gar nicht wussten?
Ich glaube, das kann man so sagen. Ich bin ja von 2009 bis 2018 Wallfahrtsdirektor der Gebetsstätte Maria Mutter der Kirche gewesen in Marienfried. Wir haben in diesen Jahren auch die Fatima-Tage gehalten, die dort eine ganz große Tradition haben, noch von den Gründergeschwistern Martin und Anna Humpf. Ich selber bin dann im Oktober 2018 hierher gekommen nach Portugal, wie Sie schon sagten, für die deutschsprachige katholische Gemeinde hier in Lissabon und Porto, aber auch mit einem Auftrag, den ich in der ganzen Wallfahrtssaison wahrnehme, von Mai bis Oktober hier in Fatima. Ich freue mich und bin sehr dankbar, dass ich unseren Hörer von Radio Horeb ein wenig von Fatima erzählen kann. Was heißt ein wenig? Es wird ein Vortrag und ich glaube, es lohnt sich hinzuhören, was die Mutter Gottes und ich denke auch der Kirche in Deutschland sagen möchte.
Dieses Jahr startet schon der Wallfahrtsbetrieb etwas anders durch die Pandemie. Es können nicht die normalen Menschenmengen kommen an diesen Hauptfesttagen, aber in der Basilika wird natürlich diese Hochfeste sozusagen jetzt begangen. Wir freuen uns, dass wir jetzt mit Ihnen sozusagen mit Fatima verbunden sein können und freuen uns auf Ihren Vortrag.
Ja, ich danke Ihnen, Frau Kuhl. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb, als Seelsorger der deutschsprachigen Pilger in Fatima und der Pfarrgemeinde in Lissabon und Porto darf ich Ihnen heute einen Vortrag über die Erscheinungen der Gottesmutter in Fatima halten. Bei den Vorträgen im Rahmen meiner Tätigkeit während der Wallfahrtssaison von Mai bis Oktober muss ich leider erleben, dass die Erinnerung an das Ereignis und die Botschaft unserer lieben Frau immer mehr verblasst. Andererseits nehmen die Pilger mit großer Anteilnahme und Interesse die Erzählungen über die Vorkommnisse von 1917 auf und sind da sehr daran interessiert. Der schon legendär zu bezeichnende Ausspruch von Papst Emeritus Benedikt XVI., wer glaubt, dass die prophetische Mission von Fatima beendet ist, der irrt sich. Er bewahrheitet sich sicher für all diejenigen immer mehr, die sich intensiver mit Fatima beschäftigen. In der Tat, Fatima ist kein vergangenes Ereignis und hat an Aktualität nichts verloren. Um uns das ein wenig zu erschließen, möchte ich mich mit Ihnen in drei Schritten dem Thema nähern. Zunächst das geschichtliche Umfeld von Fatima, die Erscheinungen und die Botschaften der Gottesmutter, ein Überblick, die Bedeutung der Fatima-Botschaft für Kirche und Welt in unserer Zeit. Das geschichtliche Umfeld Fatimas. Es ist hilfreich, sich noch einmal die Chronologie der Erscheinungen unserer lieben Frau vom Rosenkranz in Erinnerung zu rufen. Das sind zunächst einmal die Familien der Seherkinder, die vor allem als Hirten auf den Feldern tätig waren. Sie wurden fromm erzogen und konnten weder lesen noch schreiben. Ihre Eltern waren arm und im Dorf geachtete Landleute. Ich stelle Ihnen diese Hauptpersonen hier einmal vor. Da ist zunächst die älteste von ihnen, Lucia dos Santos, die als jüngste von 7 Kindern geboren wurde. Nach den Erscheinungen trat sie 1926 zunächst in das Kloster der Dorotheerinnen ein und dann in den Karmel von Coimbra. Dort nimmt sie den Ordensnamen Schwester Maria vom unbefleckten Herzen an. Sie ist aber den Gläubigen bis heute als Schwester Lucia in Erinnerung geblieben. Die Gottesmutter sagte ihr, dass sie für lange Zeit auf Erden bleiben würde, um ihre Sendung der Botschaft von Fatima zum Durchbruch zu verhelfen. Sie starb knapp 98-jährig am 13. Februar 2005 im Karmel von Coimbra. Und dann ist da ihr Vetter Francisco Martu, der als erster kurz nach den Ereignissen an der spanischen Grippe am 4. April 1919 verstarb, als erster der Seherkinder. Und schließlich Jacinta Martu, die jüngere Schwester von Francisco, die ein Jahr nach den Erscheinungen an einer Lungenentzündung erkrankte und am 20. Februar 1920 in einem Lissabonner Krankenhaus verstorben ist. Wir haben auch hier in Lissabon das 100-jährige Jubiläum mit unserem Erzbischof von Lissabon gefeiert und ihrer gedacht. Unter den drei Seherkindern nahm Lucia eine Vorrangstellung ein, besonders bei den Erscheinungen. Sie führte die Gespräche mit der Gottesmutter, stellte Fragen und erhielt Antworten. Es wurde bereits gesagt, dass Papst Johannes Paul II. Die Kinder im Jahr 2000 selig und schließlich Papst Franziskus im Mai 2017 heilig gesprochen hat. Wir waren nun die Verhältnisse der Zeit vor und während der Erscheinungen in Portugal. Seit der Ermordung seines Vaters, König Carlos I. am 1. Februar 1908, regiert sein erst 20-jähriger König Manuel II. In Portugal. Er muss am 5. Oktober 1910 ins Exil nach England. Hinter der Revolte standen Mitglieder der Streitkräfte und die kirchenfeindliche Geheimloge Carbonaria Portuguesa, deren Mitglied Antonio Machado Santos als Gründer der Ersten Republik gilt. Die Universitätsprofessoren Bernecker und Pietschmann haben in ihrer Publikation Geschichte Portugals über die Zeitumstände wie folgt berichtet. Der während des Umsturzes in den Städten wütende Antiklerikalismus führte zur Ermordung von Priestern sowie zur Zerstörung von Klöstern. Es kam zu Plünderungen. Zu der gleichen Bewertung kommt auch Bernhard Josef Wenzel in seinem Buch Portugal und der Heilige Stuhl. Er führt dazu aus, es folgte eine massiv antikirchliche Gesetzgebung. Bis Ende des Jahres wurden unter anderem Gesetze mit folgenden Bestimmungen erlassen. Ich zitiere auszugsweise. Da ist zunächst einmal die Aufhebung aller Konvente, Klöster, Anstalten und Hospize und sonstiger religiöser Häuser und sämtlicher regulärer Orden in Portugal, aber auch in den überseeischen Gebieten in den Kolonien. Verbot der Neugründung von Orden, Verbot des Religionsunterrichtes an den Schulen, Aufhebung der theologischen Fakultät an der Universität Coimbra, die seit 1290 bestanden hatte. Abschaffung der katholischen Feiertage aus Weihnachten wurde unter anderem der Tag der Familie. Gesetzgeberische Schritte hin zur völligen Enteignung der Kirche mit dem Ziel, die Kirche zu einer privaten Institution, zu einem Privatverein zu degradieren. Die diplomatischen Beziehungen zum Heiligen Stuhl wurden abgebrochen. Von dem kommunistischen Revolutionär Lenin ist überliefert, dass er Lissabon, die Hauptstadt Portugals, triumphierend als die atheistischste Kapitale Europas lobte. Erst auf dem Hintergrund dieses massiven Kampfes gegen die katholische Kirche wird die Bedeutung der Botschaft von Fatima 1917 verständlich. Die Erscheinung der Gottesmutter in Fatima muss als Antwort des Himmels gedeutet werden und hat sich schrittweise entfaltet. Wie kam das? Im Frühjahr 1916 sahen die Kinder beim Schafehüten einen Jüngling, strahlend weiß und von großer Schönheit. Er sagte, sie sollten keine Angst haben, denn er sei der Engel des Friedens. Dann ließ er die Kinder dreimal das folgende Gebet wiederholen. Mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich und ich liebe dich. Ich bitte dich um Verzeihung für jene, die nicht glauben, die dich nicht anbeten, nicht hoffen und dich nicht lieben. Im Sommer 1916 sahen die Kinder beim Brunnen hinter dem Elternhaus von Lucia den Engel wieder, seine Botschaft diesmal, betet viel, betet und opfert als Akt der Wiedergutmachung für die Sünden und als Bitte für die Bekehrung der Sünder. So werdet ihr den Frieden für euer Vaterland gewinnen. Meine Anmerkung, schließlich waren sie ja mitten im Ersten Weltkriegsgeschehen zeitlich eingebunden. Im Herbst 1916 die dritte und letzte Engelerscheinung. Es war am Ort der ersten Begegnung. In der linken Hand hielt der Engel einen Kelch, darüber schwebte eine Hostie, aus der Blutstropfen in den Kelch fielen. Er sprach, Allerheiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich opfere dir den kostbaren Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit unseres Herrn Jesus Christus auf, gegenwärtig in allen Tabernakeln der Erde, zur Sühne für alle Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch welche er selbst beleidigt wird, durch die Verdienste seines heiligsten Herzens und des unbefleckten Herzens Mariens erflehe ich von dir die Bekehrung der armen Sünder. Dann stand der Engel auf, nahm die Hostie und gab sie Lucia. Den Kelch reichte er den beiden jüngeren Kindern, die den Inhalt ehrfurchtsvoll tranken. Was war der Hintergrund für diese Art der geteilten Kommunionsspendung? Lucia hatte bereits die erste heilige Kommunion empfangen. Francisco und Jacinta aber noch nicht. Die Engelerscheinungen im Vorfeld der Erscheinungen unserer lieben Frau machen zum einen deutlich, wie wichtig die heiligen Engel als unsere himmlischen Begleiter sind. Sie bereiten die Kinder unter anderem mit einer Unterweisung für den ehrfürchtigen Empfang der heiligen Eucharistie vor und auf die Begegnung mit der Gottesmutter ein Jahr später. Angesichts dieser Schilderung wird uns in der gegenwärtigen Corona-Zeit vor Augen geführt, wie schmerzlich der Verzicht auf die Teilnahme und den Empfang der Eucharistie uns alle trifft. Die Engelerscheinungen machen uns andererseits auch deutlich, wie bedeutsam dieses Sakrament für die Bewältigung unserer Aufgaben und unserer Berufung ist. Über die Vorbereitung und die Gebetsunterweisung des Engels schreibt Lucia später in ihren Erinnerungen. Sie prägten sich unserem Geiste ein, wirkten wie ein Licht und ließen uns erkennen, wie sehr Gott uns liebt und wie sehr er geliebt werden will.
Heute am Gedenktag unserer lieben Frau von Fatima befassen wir uns mit dem Wallfahrtsort Fatima in Portugal mit Pfarrer Clemens Maria Henkel, dem Pilgerseelsorger.
Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich darf fortführen meinen Vortrag zum heutigen Gedenktag. Wir haben das geschichtliche Umfeld von Fatima ein wenig beleuchtet und nun kommen wir zum zweiten Teil, die Erscheinungen und die Botschaften der Gottesmutter, ein Überblick. Die erste Erscheinung am 13. Mai 1917 war gegen Mittag. Schwester Lucia spielte mit ihrem Cousin und ihrer Cousine auf einer Anhöhe an der Cova da Iria. Das heißt übersetzt Senke des Friedens. Als sie plötzlich einen Blitz vernahmen, trieben sie die Herde auf den Heimweg zwischen den alten Steineichen nach Hause zu. An der Senke angekommen, sahen sie erneut einen Blitz, dann schauten sie nach oben und erblickten eine Frau, ganz in Weiß gekleidet. Die Frau lächelte die Kinder an und sagte: "Fürchtet euch nicht, ich tue euch nichts Böses." Lucia fragte: "Woher kommen Sie?" Die Erscheinung antwortet: "Ich komme vom Himmel." Dann bat die Frau in den folgenden 6 Monaten, jeweils am 13. zur selben Stunde hierher zu kommen, dann werde sie sagen, wer sie sei und was sie wolle. Ihr werdet viel leiden müssen, aber die Gnade Gottes wird euch stärken. Schwester Lucia schrieb in ihren Erinnerungen, als sie diese letzten Worte sagte, öffnete sie zum ersten Mal die Hände und übermittelte uns ein so starkes Licht, wie ein Widerschein, der von ihren Händen ausging. Es drang uns in die Brust bis in die tiefste Tiefe der Seele und ließ uns selbst in Gott schauen, der dieses Licht war, viel klarer, als wir uns im besten Spiegel sehen konnten. Durch eine innere Anregung, die uns ebenfalls mitgeteilt wurde, fielen wir nun auf die Knie und wiederholten ganz inniglich: O heiligste Dreifaltigkeit, ich bete dich an. Mein Gott, ich liebe dich im heiligsten Sakrament. Nach einigen Augenblicken fügte unsere liebe Frau hinzu: Betet täglich den Rosenkranz, um den Frieden der Welt und das Ende des Krieges zu erlangen. Zweite Erscheinung, 13. Juni 1917. Diesmal kamen die Kinder mit einigen Menschen aus dem Dorf zu der Stelle und beteten gemeinsam den Rosenkranz. Dann sahen sie den Blitz, ähnlich wie im Mai, auf sich zukommen, bis sie die Frau über der Steineiche erblickten. Lucia eröffnet das Gespräch: Ich möchte Sie bitten, uns in den Himmel mitzunehmen. Ja, antwortet die Frau, Jacinta und Francisco werde ich bald holen. Du bleibst noch einige Zeit hier. Jesus möchte sich deiner bedienen, damit die Menschen erkennen, mich erkennen und lieben. Er möchte auf Erden die Verehrung meines unbefleckten Herzens begründen. Schließlich bittet die Frau wieder erneut um das tägliche Rosenkranzgebet. Dritte Erscheinung und wohl neben der Schlusserscheinung die wichtigste. 13. Juli 1917. Diesmal sind nicht nur Dorfbewohner, sondern auch ca. 4000 Besucher mit den Kindern unterwegs zur Cova da Iria. An der Steineiche angekommen, sah Lucia bald wieder den Lichtblitz sich nahen. Auf die erneute Frage, was die Dame von ihr wünsche, erhielt sie eine Antwort: Betet weiterhin jeden Tag den Rosenkranz zu Ehren unserer lieben Frau vom Rosenkranz, um den Frieden für die Welt und das Ende des Krieges zu erlangen. Und sie gab zu verstehen, dass sie das mit den Betern erreichen kann. Lucia bat um ein Zeichen, doch die Gottesmutter verwies sie auf den Oktober, da werde sie ein Wunder vollbringen, damit alle zum Glauben kommen. Anlässlich der dritten Erscheinung wurde den Kindern das furchtbare und grausame Geheimnis der ewigen Gottesferne, der Hölle, vor Augen gestellt. Nach der Höllenvision hörten die Kinder die Gottesmutter sagen: Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen Sünder kommen. Um sie zu retten, will Gott die Verehrung meines unbefleckten Herzens in der Welt begründen. Wenn man tut, was ich euch sage, werden viele gerettet werden. Wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, wird unter dem Pontifikat Papst Pius XI ein anderer noch schlimmerer Krieg beginnen mit Hungersnot, Verfolgungen der Kirche und des Heiligen Vaters. Dann vertraute die himmlische Erscheinung den Hirtenkindern noch ein zweites Geheimnis an. Um das zu verhüten, werde ich kommen, um die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion an den ersten Samstagen zu erbitten. Wenn man auf meine Wünsche hört, wird Russland sich bekehren und es wird Friede sein. Schließlich bat sie, wie an allen Erscheinungstagen, den Rosenkranz zu beten und nach jedem Gesetz die folgende Anrufung beizufügen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Die beiden geschilderten Geheimnisse wurden am 13. Mai 1942 erst mit der Genehmigung des Ortsbischofs von Leiria zur Veröffentlichung freigegeben. Bei dieser Erscheinung wurde aber noch ein drittes Geheimnis geoffenbart, das erst am 3. Januar 1944 in Tui, Spanien, von Schwester Lucia niedergeschrieben wurde und zunächst nur den höchsten kirchlichen Kreisen und Autoritäten mitgeteilt werden sollte. Erst im Jahr 2000 wird der Weltöffentlichkeit durch Papst Johannes Paul II. Sein Inhalt öffentlich gemacht. Der damalige Präfekt der Glaubenskongregation, Josef Kardinal Ratzinger, stellte diese geheimnisvolle Vision bei einer Pressekonferenz vor und deutete diese mit folgenden Worten. Ich zitiere: Auf symbolische Weise wurde den Kindern kundgetan, dass sich die ganze menschliche Zivilisation am Abgrund der Vernichtung befinde. Der Engel mit dem Flammenschwert zur Linken der Mutter Gottes erinnert an ähnliche Bilder der geheimen Offenbarung. Er stellt die Gerichtsdrohung dar, unter der die Welt steht. Dass sie in einem Flammenmeer verbrennen könnte, erscheint heute keineswegs mehr als bloße Fantasie. Der Mensch hat das Flammenschwert mit seinen Erfindungen selber bereitgestellt. Weitere Bilder aus der Schauung der Ordensfrau deutet Kardinal Ratzinger folgendermaßen. Der Ort des Geschehens wird mit drei Symbolen beschrieben. Ein steiler Berg, eine halb in Trümmern liegende große Stadt und schließlich ein gewaltiges Kreuz aus unbehauenen Holzstücken. Berg und Stadt symbolisieren die Orte der menschlichen Geschichte. Geschichte als mühevollen Aufstieg zur Höhe. Geschichte als Ort menschlichen Bauens und Zusammenlebens. Zugleich als Ort der Zerstörungen, in denen der Mensch sein eigenes Werk vernichtet. Die Stadt kann Ort der Gemeinsamkeit und des Fortschritts, aber auch Ort der Gefährdung und der äußersten Bedrohung sein. Auf dem Berg, auf dem sie hinaufpilgern, steht das Kreuz, Ziel und Orientierungspunkt der Geschichte. Dort angekommen, so möchte ich fortfahren lassen, viele Menschen ihr Leben, von Soldaten niedergestreckt, sinken ein weiß gekleideter Bischof, auch Geistliche und Gläubige aus seinem Gefolge tot nieder. Sie lassen ihr Leben im Aufblick zum Gekreuzigten, als Märtyrer für Christus. Ihr Blut ist in den Augen Gottes so kostbar, dass Engel es mit Gefäßen auffangen und damit andere stärken, die sich diesem Kreuz nähern. Kardinal Ratzinger merkte in seiner Pressekonferenz noch dazu an, dass im Kreuz Jesu Christi die Zerstörung in Rettung umgewandelt wird. Das Kreuz steht als Zeichen der Not der Geschichte, aber auch als Zeichen der Verheißung über der Geschichte. Es ist interessant, so möchte ich anmerken, dass, um Spekulationen von vornherein entgegenzutreten, das Vatikanische Presseamt die Originalniederschrift von Schwester Lucia in einer Faksimile-Ausgabe veröffentlicht hat. Darüber hinaus bestätigte Papst Emeritus Benedikt XVI. Noch höchstpersönlich nach seinem Rücktritt vom Papstamt, ich zitiere, dass die Veröffentlichung des dritten Geheimnisses von Fatima komplett ist. Vierte Erscheinung, 19. August in den Valinius. Die Gottesmutter erschien In diesem Monat nicht wie angekündigt am 13. August, was war vorgefallen? Die Vorgänge rund um die Erscheinungen waren der atheistischen Staatsmacht ein Ärgernis. Sie wurde nun aktiver im Kampf gegen Gott und das kirchliche Leben, nachdem die Monatstage am 13. massenhaft Zulauf bekamen. Deshalb verhaftete man die Kinder unter einem Vorwand am 13. August, um sie in das Gefängnis der Kreisstadt Oranien zu bringen. Ihre Gefangenschaft dauerte bis zum 15. August. Bedenken wir, die Kinder waren noch 7, 9 und 10 Jahre alt, was das für die Kinder bedeutet haben muss. Hier wurden die Geschwister Martu zunächst getrennt von Lucia verhört. Als man sie wieder zusammenbrachte, wollte man die Kinder zwingen, die ihnen anvertrauten Geheimnisse zu offenbaren. Ich spreche hier vom 13. Juli. Da sie das nicht taten, drohte man ihnen unter anderem an, sie in dem siedenden Öl zu verbrennen, falls sie nicht zugeben, dass die Erscheinungen bloße Sinnestäuschung oder eine erfundene Lüge gewesen seien. Doch sie blieben heldenhaft standhaft und wurden schließlich freigelassen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, diese Bereitschaft, lieber in den Tod zu gehen und zu sterben, als dieses Geheimnis oder diese Geheimnisse preiszugeben, es war ja so, dass Francesco die Dinge nur gesehen hat, Lucia die Dinge, die Visionen gehört und gesehen hat und Schwester Lucia, wie gesagt, gehört, gesprochen und auch gesehen hat. Dass man aufgrund dessen Jacinta und Francesco heilig gesprochen hat, weil sie hier einen so heroischen Grad des Glaubens und der Haltung gezeigt haben, dass dies maßgeblich wurde und ein wichtiger Anlass war, diese Heiligsprechung auch für Kinder vorzunehmen. In diesem Sinne möchte ich nun fortfahren und zu Ende führen. Doch die Kinder blieben heldenhaft standhaft, sie wurden freigelassen. Als sie am 19. August mit ihren Schafen in eine neue Weide unterwegs waren, erreichten sie die Stelle, die Valinius heißt, circa 2 Kilometer von der Cova da Iria entfernt. Lucia bemerkte den Blitzstrahl, mit dem die Gottesmutter ihr Kommen angekündigt hatte, und ließ Jacinta holen, die zu Hause war. Dann schloss sich erneut eine Erscheinung an und die Bitte um das Rosenkranzgebet. 5. Erscheinung am 13. September in der Cova da Iria. Trotz Drohungen der Behörden waren ca. 25.000 Personen aus allen Teilen Portugals zusammengekommen. Sie beteten miteinander den Rosenkranz, als die Gottesmutter sich zur gewohnten Mittagszeit ankündigte. Lucia beschreibt in ihren Erinnerungen besonders die vielen Kranken und Leidenden, die um Hilfe und Fürsprache baten. Die Gottesmutter bat darum, weiterhin den Rosenkranz zu beten, um das Ende des Krieges zu erlangen, und kündigte für Oktober ein großes Wunder an. Das Sonnenwunder am 13. Oktober 1917 in der Cova da Iria. Die Zeit bis zu diesem 13. Oktober war für die Seherkinder geprägt von Beleidigungen durch die Dorfbevölkerung, die zwar neugierig war, ihnen aber auch ablehnend bespöttisch gegenübertraten oder ihnen sogar drohte. Der Ortsfahrer hatte Zweifel, was die Erscheinungen betraf, und drängte sowohl die Kinder als auch die Eltern, dererlei Dinge nicht weiterhin zu behaupten. Es ginge auch um das Wohl der Kirche, denn die Gottesmutter erscheine nicht so einfach mal irgendjemanden. Der Geistliche war offensichtlich von den feindseligen staatlichen Behörden beeinflusst worden, die sich immer wieder in die kirchlichen Angelegenheiten einzumischen und ihre Tätigkeiten einzuschränken versuchten. Am 13. Oktober regnete es stark. Begleitet von den Eltern gingen die Kinder zur Steineiche. Die Menschen steckten den Kindern ihre Gebetsanliegen zu. Schätzungsweise 70.000 Personen beteten den Rosenkranz. Als die Gottesmutter den Kindern erschien und den Wunsch äußerte, dass an dem Ort der Erscheinungen eine Kapelle zu Ehren unserer lieben Frau vom Rosenkranz gebaut werden sollte. Alle sollten täglich den Rosenkranz beten. Abschließend sagte sie ein baldiges Ende des Krieges voraus. Alle Anwesenden wurden dann Zeugnis eines Sonnenwunders, das sich in einer sich drehenden Sonne und der Ausbreitung von vielfältigen Farben und Lichtbündeln manifestierte. Alle Anwesenden erlebten Augenblicke höchsten Glücks, aber auch unaussprechlichen Schreckens. Es kam zu spontanen Krankenheilungen und unerwarteten Bekehrungen. Als das Ereignis vorbei war, bemerkten die Menschen, dass ihre völlig durchnässten Kleider plötzlich trocken waren. Als Schluss und Höhepunkt des angekündigten Zeichens durch die Gottesmutter wurden den Hirtenkindern noch drei bedeutsame Visionen zuteil, auch Schauungen genannt. Lucia schreibt: Nachdem unsere liebe Frau in der unendlichen Ferne des Firmaments verschwunden war, sahen wir dann zur Seite der Sonne den heiligen Josef mit dem Jesuskind und unsere liebe Frau in weiß gekleidet mit einem blauen Mantel. Der heilige Josef mit dem Jesuskind schien die Welt mit einer Handbewegung im Kreuzesform zu segnen. Darauf verschwand die Erscheinung. Ferner erschien die Gottesmutter den Seherkindern unserer lieben Frau unter dem Bildnis unserer lieben Frau vom Berge Karmel und als schmerzhafte Mutter, als Martha Dolorosa. Wir werden hier eine Pause machen und werden dann hören, wie es mit Schwester Lucia weiterging und ihrer Sendung und ihrem Auftrag für Fatima und das unbefleckte Herz Mariens.
Originalgesänge aus Fatima, die auch immer am 13. des Monats gesungen werden. Wir befassen uns heute am Gedenktag unserer lieben Frau von Fatima hier bei Radio Horeb und Radio Maria mit diesem Wallfahrtsort. Zu Gast bei uns Pfarrer Clemens Maria Henkel, der Pilgerseelsorger für die deutschsprachigen Katholiken in Fatima.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier möchte ich einen Sprung machen hin zur weiteren Entwicklung bzw. Führung von Schwester Lucia durch die Gottesmutter wenige Jahre nach den Ereignissen von 1917. Nach den Erscheinungen vom Mai bis Oktober 1917 und dem Verscheiden von Francisco und Jacinta trat Lucia nach ihrer Schulzeit im Oktober 1925 als Postulantin dem Orden der Dorotheerinnen in Pontevedra, Spanien, bei. Auch dort wurden ihr Visionen und Botschaften der Muttergottes zuteil. Am 10. Dezember 1925 erschien ihr unter anderem in ihrer Zelle Maria und das Jesuskind. Die Gottesmutter legte ihre Hand auf die rechte Schulter Lucias und zeigte ihr das auf ihrer rechten Seite befindliche, von Dornen umgebene Herz. Dazu sagte das Jesuskind: Habe Mitleid mit dem Herzen deiner heiligsten Mutter, umgeben von Dornen, mit denen die undankbaren Menschen es ständig durchbohren, ohne dass jemand einen Sühneakt machen würde, um sie herauszuziehen. Ich darf dazu anmerken, dass wir bisher bei der schmerzhaften Mutter entsprechende Darstellungen hatten, wie Schwerter eindringen in die Herzgegend der Gottesmutter, die unter dem Kreuz steht. Und hier haben wir eine andere oder eine neue Darstellung, dieses Herz mit den Dornen umrankt, das glüht vor Liebe, aber durchbohrt ist von Dornen. Wir hören weiter, was die Mutter Gottes dazu sagte. Meine Tochter, schau, mein Herz, umgeben von Dornen, mit denen es die undankbaren Menschen durch ihre Lästerungen und Undankbarkeiten ständig durchbohren. Suche wenigstens du, mich zu trösten. Ich verspreche all jenen, in der Todesstunde mit allen Gnaden beizustehen, die für das Heil ihrer Seele notwendig sind, wenn sie die folgenden Übungen halten. Und hier kommen wir zu der Übung der Herz-Marie-Sühne-Samstagen, von denen Sie vielleicht schon mal etwas gehört haben. Welche Übungen sind es und um welche Übungen handelt es sich? Erstens, vor oder am ersten Samstag des Monats zu beichten. Zweitens, die heilige Kommunion mit entsprechender Lebensführung zu empfangen, sowie mit der ausdrücklichen Absicht, durch diese Kommunion drittens einen Beitrag zur Sühne für die Sünden gegen mein unbeflecktes Herz zu leisten. Und dann viertens, den Rosenkranz zu beten und insgesamt 15 Minuten vor den Gesetzen die Geheimnisse aus dem Leben Jesu zu betrachten. Also fünfmal drei Minuten vor dem jeweiligen Gesetz einen Gedanken, eine Betrachtung, zum Beispiel zum Kreuz. Jesus trägt das Kreuz, Jesus hat Blut geschwitzt, dass man sich das vor Augen führt und auch betrachtet und vertieft. Also, ich wiederhole noch einmal, die Mutter Gottes bittet darum, vor oder am ersten Samstag zu beichten, die heilige Kommunion in der Absicht, in der Haltung der Sühne für die Sünden gegen das unbefleckte Herz zu empfangen, den Rosenkranz zu beten und vor den Gesetzen die Geheimnisse zu beten. Also der Tag, die Kommunion, die Haltung der Absicht der Sühne, den Rosenkranz, Betrachtungen zu den Geheimnissen zu halten. Interessant ist auch, dass der Beichtvater Lucia eines Tages fragte, warum denn die Fünfzahl? Er fragte nach dem Grund der Fünfzahl. Lucia gab ihm nach einer inneren Eingebung folgend die Antwort wieder, die sie im Herzen von Jesus empfangen hatte. Meine Tochter, der Grund ist einfach. Es geht um die fünf Arten von Beleidigungen und Lästerungen, die gegen das unbefleckte Herz Mariens begangen werden. Erstens, wegen der Sünde der Lästerungen gegen die unbefleckte Empfängnis. Zweitens, wegen der Sünde gegen ihre Jungfräulichkeit. Drittens, wegen der Sünde gegen ihre Gottesmutterschaft, verbunden mit der Ablehnung, sie als Mutter der Menschen anzuerkennen. Und viertens, aufgrund der direkten Verunehrung und Schändung ihrer heiligen Darstellungen und Bilder. Und schließlich fünftens, aufgrund aller Versuche, die Gleichgültigkeit, die Verachtung, ja sogar den Hass gegen diese unbefleckte Mutter zu verbreiten, sogar in den Kinderherzen. Wenn man das so auf sich wirken lässt, wird einem deutlich, dass die Verunehrung, Schmähung und Verschmähung der Gottesmutter nicht ohne Folgen bleiben. Ihre liebende Initiative, den Menschen beizustehen und für sie in Fürbitte einzutreten, vor der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Dieses Engagement, dieses Bemühen um die Rettung der Menschen und auch um das Wohlergehen und den Segen der Welt, das hat Folgen. Und das sollte uns meiner Meinung nach sehr zu denken geben, wenn man spottet oder letztendlich die Ehrfurcht vor der Gottesmutter in unserem Lebensumfeld missachtet. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten dem widersprechen und dem entgegenstehen. Ich darf hier noch eine weitere Begebenheit erwähnen. Nachdem sie Novizin wurde, ging sie zu den Dorotheerinnen in das Kloster des Ordens in Tui in Spanien. Das war Ende Juli 1926. Hier wurde sie am 13. Juni 1929 Zeugin einer weiteren Erscheinung. Hier wurde ihr das Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit gezeigt, unter anderem mit den geschriebenen Worten Gratia et Misericordia, Gnade und Erbarmen. Anschließend sagte mir unsere liebe Frau, es ist der Augenblick gekommen, in dem Gott den Heiligen Vater auffordert, in Vereinigung mit allen Bischöfen der Welt die Weihe Russlands, was ist damit gemeint, meine Anmerkung, hier das Bild für den gottesfeindlichen Atheismus in der damaligen Sowjetunion. Also, Gott den Heiligen Vater auffordert, in Vereinigung mit allen Bischöfen der Welt die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz zu vollziehen. Er verspricht, es durch dieses Mittel zu retten. Am 1. Dezember 1940 schreibt Lucia dos Santos dem Papst, er könne noch viel Unheil des gegenwärtigen Krieges verhindern, wenn er den Wunsch der Mutter Gottes, die Menschheit im unbefleckten Herzen Mariens zu weihen, vollziehen würde. Dazu kam es am 31. Oktober 1942. Papst Pius XII. Weihte anlässlich des 25-jährigen Fatima-Jubiläums die ganze Menschheit im unbefleckten Herzen Mariens im Rahmen einer Radioansprache. Diese wurde am 8. Dezember 1942 im Petersdom wiederholt. Militärgeschichtlich fällt auf, dass Hitlers Kriegspläne seit dieser Weihe keine nennenswerten Erfolge mehr hatte. In der neueren Geschichte geschieht Vergleichbares. Am 25. März 1984 vollzieht Papst Johannes Paul II. In geistlicher Einheit mit dem Weltepiskopat die Weihe der Menschen und der Menschheit und der Völker an das unbefleckte Herz Mariens auf dem Petersplatz. Es fällt auf, dass wenige Jahre danach, 1989, das kommunistische Unterdrückungssystem zusammenbricht. Diese Weihe wurde immer wieder zu entsprechenden Anlässen wiederholt. Zuletzt durch die portugiesische Bischofskonferenz, die noch am 25. März diesen Jahres erneut das Land und die ganze Welt dem Heiligsten Herzen Jesu und dem unbefleckten Herzen Mariens weihte. Ich würde an dieser Stelle eine Pause machen wollen und mit Ihnen dann in den letzten Teil hineinhören, die Bedeutung der Fatima-Botschaft für Kirche und Welt in unserer Zeit.
Radio Horeb Spiritualität. Heute am 13. Mai befassen wir uns mit der Botschaft von Fatima. Sie hören einen Vortrag von Pfarrer Clemens Maria Henkel.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich darf zum Schlussteil kommen, wo es um die Bedeutung der Fatima-Botschaft für Kirche und Welt für unsere Zeit geht. Ich möchte dabei gerne auf einen Zeitschriftenartikel von Pfarrer Erich Maria Fink zurückkommen, den er zum Fatima-Jubiläum 2017 veröffentlicht hat. Ich finde es sehr interessant, wie er die Fatima-Botschaft deutet und möchte Ihnen sagen, wie er dazu sinngemäß ausführt. Die drei Teile des Geheimnisses, Höllenvision, Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens und die Verfolgung des Papstes und der Kirche, sind durch einen Gedanken miteinander verbunden. Um das Unheil in seiner vielfältigen Form von der Menschheit abzuwenden, will der Herr die Andacht zum unbefleckten Herzen Mariens in der Welt begründen. Dieses Angebot des Himmels bildet letztlich den Kern der Fatima-Botschaft. Es durchzieht die düsteren Ankündigungen wie ein helles Licht der Hoffnung. Was der Menschheit droht, stellt kein unausweichliches Schicksal dar. Vielmehr können wir es in dem Maße abwenden, als wir die Wünsche des Himmels erfüllen. Aber warum knüpft Gott die Rettung der Menschheit an diese eine Bedingung? Damit wird das eigentliche Geheimnis von Fatima offenbar, das, wie Schwester Lucia selbst betont hat, nicht in den prophetisch angekündigten Ereignissen besteht, sondern im unbefleckten Herzen Mariens selbst. Deshalb werden im Geheimnis von Fatima so unterschiedliche Themen miteinander verbunden. Die Höllenvision, die Bekehrung Russlands, das Attentat auf den Papst, die Verfolgung des Papstes, der Viech hier dadurch erleiden muss und die globalen Angriffe auf die menschliche Zivilisation. Genau dadurch können wir nämlich begreifen, dass das unbefleckte Herz Mariens eine universale Stellung im Heilsplan Gottes einnimmt. Johannes Paul II. Fasste es einmal mit folgenden Worten zusammen. Wir müssen erkennen, dass die gesamte Erlösung durch das Herz Mariens geht. Die aktuelle Brisanz der Fatima-Botschaft besteht darin, dass die gesamte menschliche Zivilisation vom Verderben bedroht ist. Deshalb hat Gott nach seinem ewigen Ratschluss der Menschheit die Andacht an das unbefleckte Herz Mariens als Rettungsanker geschenkt. Er möchte, dass wir in dieser entscheidenden Stunde der Menschheitsgeschichte Gottes Hilfe durch dieses Herz in Empfang nehmen. Wir erkennen dadurch, wie bedeutsam Maria für uns, aber auch für Gott selber ist. Ich möchte dazu anmerken, wie wichtig und wertvoll und bedeutsam ist doch, wenn wir zu der Liebe, zur Liebe zur Gottesmutter zurückfinden, eine echte Beziehung zu ihr aufbauen und mit ihr in Verbundenheit leben, unser Leben gestalten und ihre Hilfe in Anspruch nehmen. Beten wir mit ihr, erwecken wir neu wieder diese Liebe zur Mutter Gottes und helfen wir auch, diese Liebe unter den Menschen zu verbreiten. Diese Liebe, aber auch die Verehrung. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, am Anfang meines Beitrags zum Gedenken an den Jahrestag der Erscheinungen unserer lieben Frau von Fatima habe ich mit den Worten unseres emeritierten deutschen Papstes begonnen und möchte im Schlussteil noch einmal seinen Satz aus seiner Predigt vom 13. Mai 2010 in Fatima hier anführen. Wer glaubt, dass die prophetische Mission Fatimas beendet ist, der irrt sich. Ich glaube, dass diese erst richtig beginnt, wie ich meine. Denn die schönste und die größte Verheißung steht ja noch aus. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz siegen, so die Aussage der Madonna am 13. Juli 1917. Dieser Sieg scheint gegenwärtig in weite Ferne gerückt zu sein. Ja, unmöglich erscheinen. Es ist zurzeit nicht vorstellbar, dass sich, wie Maria in Fatima vorausgesagt hat, eine Zeit des Friedens unter den Völkern Bahn bricht. Doch genau darauf hat sich Johannes Paul II. In seinen Ansprachen immer wieder bezogen und einen Frieden für die zukünftige Zeit vorausgesagt. Einen Frieden, der aus der Reinigung und den Heimsuchungen unserer Tage geboren wird. Er war davon überzeugt, dass die kommende Zeit als eine umfassende Zeit der Erneuerung der Kirche zu verstehen ist und ein neues Pfingsten hervorbringt. Dürfen wir das auch für Deutschland erhoffen und für den ganzen deutschen Sprachraum? Hören wir zum Abschluss noch einmal Schwester Lucias Worte über Deutschland, die sie am 19. März 1940 dem Universitätsprofessor der Kirchengeschichte Dr. Ludwig Fischer nach Deutschland schrieb, um ihm in der bedenklichen politischen und militärischen Lage Deutschlands Zeilen des Trostes zukommen zu lassen. Schwester Lucia schreibt ihm: Während ich einige Stunden vor dem ausgesetzten Allerheiligsten verbrachte, betete ich in verschiedenen Anliegen und ganz besonders für Deutschland. Da geschah es in einigen Momenten inniger Vereinigung, dass ich in meiner Seele spürte und hörte: Deutschland wird zu meiner Herde zurückkehren, aber dieser Moment nähert sich sehr langsam. Er nähert sich, das ist sicher, aber langsam, sehr langsam. Wie wichtig und bedenkenswert ist doch diese Aussage. Diese Prophetie von Schwester Lucia ist als ein Aufruf an uns alle zu verstehen, das unbefleckte Herz Mariens zu verehren, zu lieben und seine Andacht in unserem Lebensumfeld zu verbreiten. Möglichkeiten dazu bieten die deutsche Sektion des Fatima-Weltapostolates und seine Veranstaltungen in den einzelnen Diözesen. Eine zukünftige Pilgerwallfahrt hier bei uns, zu uns nach Fatima oder ein marianischer Gebetskreis in ihrer Nähe. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, für Ihre geschätzte und strapazierte Aufmerksamkeit. Ihr Pfarrer Clemens Maria Henkel aus Fatima.
Vielen Dank, Herr Pfarrer Henkel, für diesen Vortrag über Fatima heute am Gedenktag. Liebe Zuhörer, wenn Sie diesen Vortrag noch einmal hören wollen, dann gehen Sie entweder auf unsere Internetseite www.horeb.org in die Mediathek Sendereihe Spiritualität und da finden Sie diesen Vortrag. Oder Sie können auch eine CD bestellen, wenn Sie möchten. Melden Sie sich beim CD-Dienst von Radio Horeb unter folgender Nummer 08328921120. Herr Pfarrer Henkel, dürfen wir Sie zum Schluss noch um ein Gebet um den Segen bitten?
Ja, das mache ich gern. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Himmlischer Vater, heiligste Dreifaltigkeit, wir danken von Herzen für die Erscheinung und die Botschaft unserer lieben Frau vom Rosenkranz in Fatima. Wir preisen dich, himmlischer Vater, für dieses Geschenk und diesen Ausweis deiner Liebe zu uns. Du schenkst uns das mütterliche Herz, das uns so zugetan ist wie das heiligste Herz Jesu, deines Sohnes. Wir bedenken dabei, aus dem Herzen, dem biologischen Herzen Mariens, wurde das heiligste Herz Jesu geformt. Diese Herzen sind aufs Tiefste miteinander verbunden und brennen vor Liebe, uns beizustehen, uns zu segnen. Und so möge sie segnen, die heiligsten Herzen, das heiligste Herz Jesu, durch das heiligste Herz Jesu und durch das unbefleckte Herz Mariens, die dreieinige Kraft und Liebe Gottes für sie und ihre Familie, für alle ihre Anliegen, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Vielen Dank, Herr Pfarrer Henkel, und nehmen Sie uns mit nach Fatima.
Das werde ich gerne tun. Gottes Segen und liebe Grüße an Pfarrer Dr. Richard Kocher.
Gerne. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl. Allen noch einen schönen Festtag.